Hallo zusammen und schön, dass du wieder dabei bist. Ja, die Bundestagswahl, sie steht vor der Haustür. Am 23. Februar seid ihr aufgerufen, eure Stimme abzugeben. Und deshalb haben wir uns einen kompetenten Gesprächspartner eingeladen. Carsten Mumm ist Chefvolkswirt beim Bankhaus Donner und Reuschel und wir schauen uns die Wirtschaftsprogramme der Parteien näher an. Viel Spaß! Ja, hallo Herr Mumm, freut mich, dass Sie heute bei uns in München sind. Zumal die Anreise aus Hamburg ja relativ weit war, ist natürlich umso schöner, dass wir Sie bei uns begrüßen dürfen.
Sehr gerne, ich freue mich da zu sein und vielen Dank für die Einladung.
Sehr schön. Dann fangen wir doch gleich mal an. Also wir hatten ja im November den großen US-Wahlkampf. Zwei Hauptthemen waren ja Wirtschaft und Migration. Ist ja in Deutschland jetzt auch nicht viel anders. Das sind, glaube ich, auch die großen Themen. Deswegen sollten wir beides besprechen, denke ich. Natürlich den Migrationsaspekt aus wirtschaftlicher Brille. Und da würde mich interessieren, man hört auch nicht so oft Zahlen, finde ich, drüber, wie da sozusagen die Gesamtbilanz volkswirtschaftlich seit 2015 bis heute so ausgefallen ist.
Ja, das kann man tatsächlich auch in Zahlen relativ schwierig ausdrücken. Und das hat den Hintergrund, dass man zwar gewisse volkswirtschaftliche Daten hat, jetzt zum Arbeitsmarkt beispielsweise oder zu Einkommen oder eben Nachfrage, aber man das Alternativszenario ja nicht hat und nicht rechnen kann. Das ist ein hypothetisches. Also was wäre, wenn diese Migration in einem geringeren Ausmaß stattgefunden hätte? Was man insgesamt sagen kann, Deutschland ist zweifellos ein Einwanderungsland. Das ist ja auch nicht neu. Wir kennen große Einwanderungswellen oder gewollte Einwanderung, insbesondere nach dem Krieg. Und wenn wir nach vorne schauen, dann wissen wir natürlich vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung, das Arbeitskräftepotenzial sinkt, die Babyboomer gehen in Rente. Also wir brauchen dringend Einwanderung, insbesondere natürlich Qualifizierte. Ja. Und vielleicht im Rückblick nochmal auf 2015 und die Folgejahre, was man sicherlich sagen kann, ist, dass aus volkswirtschaftlicher Sicht die Integration in den Arbeitsmarkt nicht optimal gelaufen ist. Das hätte besser laufen müssen, das hätte zur Entlastung beim Arbeitskräfteangebot geführt, das hätte die Nachfrage nach oben gebracht und das muss man sicherlich im Nachhinein sagen. Und das ist dann auch wichtig, wenn wir nach vorne schauen, in meinen Augen, müsste man zukünftig anders handhaben.
Sie haben angesprochen, wie kann man denn Fachkräfte künftig besser nach Deutschland anlocken? Wie kann man da sozusagen Anreize vielleicht schaffen?
Ja, dazu gibt es wiederum ein relativ klares Bild. Es gibt Umfragen beispielsweise unter potenziellen Arbeitskräften aus dem Ausland, die überlegen, in Deutschland zu arbeiten. Und was man da zum Beispiel feststellt, ist, dass es nicht so einfach ist, aus dem Ausland nach Deutschland zu kommen zum Arbeiten. Und da spielt das allgegenwärtige Thema Bürokratie eine Rolle. Also es sind relativ hohe Hürden, die man gehen muss, um dann Arbeitserlaubnis zu bekommen, um eben diese ganzen Anforderungen zu erfüllen. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, dass es, wenn Sie nicht Deutsch sprechen in Deutschland, nicht wirklich einfach ist, im täglichen Leben zurechtzukommen. Das muss man einfach sagen. Und der dritte Punkt ist auch, der durchaus in Umfragen beispielsweise herauskommt, dass viele Ausländerinnen und Ausländer nicht auf eine gute, positive Willkommenskultur treffen. Und das ist natürlich ein Punkt, da kann man jetzt schlechter Politik die Schuld geben. Das ist einfach ein Thema, was ein gesellschaftliches Thema ist, wo man sicherlich auch jeder von uns und die Gesellschaft insgesamt ein Stück weit ja umdenken muss, wenn wir denn akzeptieren, dass Deutschland Einwanderung braucht.
Ist Deutschland vielleicht auch steuerlich nicht so interessant für viele?
Ja, das ist sicherlich auch ein Hintergrund. Es gab ja diese Diskussion auch möglicherweise Steueranreize zu setzen für Menschen, die aus dem Ausland kommen und hier arbeiten. Das wird dann relativ schnell immer in einen unsachlichen Bezug gezogen und man kann das eigentlich gar nicht mehr sachlich objektiv diskutieren. Mhm. Aber natürlich, wir wissen ja alle, Deutschland ist auch was persönliche Steuersätze angeht, gelinde gesagt, kein Niedrigsteuerland. Und auch da sind sicherlich andere Standorte attraktiver.
Mhm. Gut, dann schauen wir uns mal die Wirtschaftsprogramme der Parteien an. Und zwar jetzt nur der Parteien, die auch Chancen haben auf Regierungsbeteiligung. Mhm. Das wäre dann quasi die CDU, CSU, SPD, Grünen, FDP. Und da wollte ich Sie mal kurz konfrontieren mit einem Zitat von Robert Habeck. Er meinte ja, man sollte sozusagen auf Kapitalerträge Sozialabgaben erheben. Wie stehen Sie dazu?
Also mein Schwerpunktthema ist ja Volkswirtschaft und Kapitalmarkt. Und da ist es naheliegend, dass ich relativ skeptisch bin diesem Vorschlag gegenüber. Das hat zum einen den Hintergrund, dass einfach Kapitalerträge, bis sie beim Anleger landen, schon jetzt eben zweimal versteuert werden, nämlich einmal auf Unternehmensebene und einmal im Zuge der Kapitalertragssteuer. Und für mich eigentlich das gewichtigere Argument ist, dass wir ja in Deutschland eher ein Problem haben, dass wir zu wenig Kapitalmarktbeteiligung bei den meisten Menschen haben. Also dass wir eigentlich incentivieren müssen, dass Menschen sich an den Kapitalmarkt wagen, dass sie auch, da sprechen wir gleich noch drüber, das Thema Altersvorsorge stärker über den Kapitalmarkt abdecken. Und da wäre das in meinen Augen einfach ein falsches Signal.
Okay. Jetzt sind wir schon bei den Grünen. Was haben die sonst sozusagen zu bieten für Privatanleger? Auf was könnte man sich einstellen?
Ja, für Privatanleger oder ich sag's mal so, für die Altersvorsorge, da sind tatsächlich einige Aspekte drin, wo ich sagen muss, das geht in die richtige Richtung. Die Idee ist, dass man beispielsweise im Rahmen der gesetzlichen Rentenversicherung anfängt, eine gewisse Kapitaldeckung umzusetzen. Also eine Idee, die ja in der Ampelregierung durchaus schon relativ weit gediehen war. Das steht jetzt auch im Programm der Grünen drin. Also man erkennt an, dass wir diesen Weg in eine gewisse Kapitaldeckung, also eine stärkere Verankerung der Rente, der Altersvorsorge auch mit den Kapitalmärkten gehen müssen. Und ein zweiter Aspekt, der ist jetzt weniger explizit für Privatanleger und Anlegerinnen relevant, sondern für die Wirtschaft eher, für die Gesellschaft insgesamt. Es ist vorgesehen, ein sogenannter BürgerInnenfonds, eine Anlagemöglichkeit, in die dann Menschen in Deutschland auch eben investieren können, der staatlich reguliert ist natürlich und der in Anlagen unter Nachhaltigkeitskriterien insbesondere in den Aktienmärkten auch investiert. Und das hätte einen doppelten positiven Effekt, nämlich diese Möglichkeit, eine Kapitaldeckung in der Altersvorsorge zu vollziehen und auf der anderen Seite auch Risikokapital zur Verfügung zu stellen, also den Unternehmen Kapital zur Verfügung zu stellen. Insofern unter volkswirtschaftlichen Gesichtspunkten eine positive Wirkung.
Okay. Ja, Sie sind Volkswirt, von daher, wie würde sich eine Fortsetzung der grünen Wirtschaftspolitik aus Ihrer Sicht auswirken?
Ja, da muss man zweigeteilt in meinen Augen antworten. Es gibt auch im Wahlprogramm der Grünen durchaus Aspekte, die Investitionsanreize setzen beispielsweise. Und wir wissen ja alle, dass wir in Deutschland dringende Investitionsnotwendigkeiten haben. Das fängt bei der Infrastruktur an, das geht über Bildung und Verteidigung und. Und es ist vorgesehen, beispielsweise einen Investitionsfonds zur Verfügung zu stellen. Es ist vorgesehen, gewisse andere Investitionsanreize zu setzen. Das ist per se erstmal ein positiver Impuls. Was man aber natürlich auch sagen muss, ist, dass insbesondere das Thema Bürokratie, wir haben da eben schon drüber gesprochen in einem anderen Kontext, einer der ganz großen Bremsfaktoren in Deutschland ist. Also wenn Sie Unternehmen fragen, dann werden diese Unternehmen sagen, wir brauchen nicht unbedingt Geld, wir brauchen mehr Freiheit, um frei agieren zu können. Und sowas wie Bürokratieabbau steht bei fast allen Parteien auch im Wahlprogramm drin. Das ist jetzt auch keine Überraschung. Das ist ja ein Thema, was seit Monaten hinlänglich diskutiert wird. Nur es hat natürlich nicht zur Umsetzung gereicht in der Vergangenheit. Und insofern, diese Punkte, da muss man in meinen Augen, gerade wenn man auch auf grüne Schwerpunkte setzt, wenn wir über Nachhaltigkeitsberichterstattung beispielsweise sprechen, dann sind das Punkte, wo man sicherlich eher ein paar Rückschritte machen kann, um eben das tägliche Doing der Unternehmen zu erleichtern.
Thema Bürokratieabbau kommt später nochmal dann explizit dran. Jetzt würde ich nochmal weitermachen mit den Sozialdemokraten. Die sind in Umfragen ähnlich auch wie die Grünen ungefähr. Also ich glaube 3 Prozentpunkte aktuell Unterschied. Wie stehen Sie denn dazu? Also wie ist da die Politik aus Anlegersicht oder auch volkswirtschaftlicher Sicht zu beurteilen?
Ja, also es gibt einen Punkt, der ist fast deckungsgleich zu dem Wahlprogramm der Grünen. Das ist dieser sogenannte Deutschlandfonds für Investitionen in Infrastruktur beispielsweise, um Investitionen anzureizen. Der große Unterschied ist im Vergleich insbesondere zu den konservativen Parteien, über die wir gleich auch nochmal sprechen, ist, dass das Anliegen da ist, solche Investitionen auch über eine oder mit Hilfe einer Adjustierung der Schuldenbremse zu finanzieren. Also es sind gewisse Investitionsanreize da. Es ist auch von Investitionsprämien die Rede. Und es ist auch, wie eben schon beim Wahlprogramm der Grünen angesprochen, von Bürokratieabbau die Rede. Also in meinen Augen durchaus positive, gute Ansätze. Nur, wie gesagt, das Problem in den vergangenen Monaten war auch, auf dem Papier hatten wir diese ganzen Ansätze und Empfehlungen, sie wurden halt nur nicht in die Tat umgesetzt. Und das ist eigentlich das, woran sich eine zukünftige Bundesregierung unter Beteiligung welcher Parteien auch immer dann messen lassen muss.
Mhm. Bürokratieabbau ist sicher auch bei der FDP ein Thema. Und zwar ist ja da neulich Christian Lindner vorgeprescht und hat ja sozusagen gefordert, Deutschland müsse sich vielleicht an Milley oder Musk vielleicht mehr orientieren. Mhm. Und in Argentinien scheint ja Milei schon Früchte zu tragen, also seine Politik. Also ich glaube, Inflation ging deutlich zurück. Mhm. Wirtschaftswachstum ist wieder ein bisschen besser. Auch die Aktien sind, glaube ich, sehr stark gestiegen. Braucht Deutschland mehr Milei vielleicht?
Also auch da muss man aufpassen, wie man das formuliert in meinen Augen. Wenn mehr Milei heißt, dem Unternehmertum mehr Freiheit für unternehmerisches Handeln zu gewähren, dann würde ich sagen, ja. Das ist sicherlich ein Punkt. Wir haben das eben schon angesprochen, dass viele Unternehmen vor allen Dingen sich wirklich eingeengt, förmlich gefesselt fühlen von Anforderungen, bürokratischen Aufwänden, die da sind. Das ist ein Kostenfaktor letzten Endes auch, der eben unternehmerische Freiheit kaum noch zulässt. Oder man wird förmlich erdrückt eben von diesen Anforderungen. Und wenn also mehr Milei heißt, hier Schritte in die richtige Richtung zu machen, dann würde ich sagen, ja. Grundsätzlich ist Argentinien nicht mit Deutschland vergleichbar. Ich glaube, wir haben in Argentinien eine Situation gehabt, wo eine extrem große Skepsis, man kann sogar sagen, richtige Abneigung dem politischen Establishment gegenüber stattfand, wo es ja verschiedene politische, unterschiedliche Richtungen auch gab, aber man förmlich wirklich in einer Sackgasse war, aus der es keinen Ausweg mehr gab. Und ich glaube, viele Wählerinnen und Wähler in Argentinien haben einfach, oder denen war schon bewusst, dass das eine Rosskur wird, dieser Hardcore-Kapitalismus sozusagen des neuen Präsidenten
Milei. Anarcho-Kapitalismus.
Genau. Aber sie haben auch keinerlei Ausweg in den alten Institutionen mit dem alten politischen Establishment
gesehen. Sie hat noch weniger zu verlieren eigentlich. Also nach jahrzehntelanger
so ist quasi
genau. Niedergang war jetzt quasi das vielleicht mal notwendig. Vielleicht
auch genau, es gab nur diesen einen Ausweg. Und trotzdem ist die Situation nicht vergleichbar. Aber was man sicherlich sagen muss, Deutschland muss dringend was tun, um den Standort, die Attraktivität nach vorne zu bringen. Ansonsten besteht einfach die Gefahr, dass man nicht das zweite Argentinien wird, das wäre sicherlich zu viel gesagt, aber in diese Richtung sich weiterentwickeln, und das wäre natürlich schädlich.
Die Ideen von Milei basieren ja eigentlich auch auf sozusagen europäische Ökonomen. Das ist ja die österreichische Schule. Können Sie vielleicht kurz erklären, was es da geht eigentlich?
Ja, österreichische Schule setzt insbesondere eben dieses Thema unternehmerische Freiheit in den Vordergrund, also mehr Markt, mehr Unternehmertum und weniger Staat. Und ein Kerngedanke ist das Thema Geldwertstabilität, ist ein ganz wichtiger Punkt, einfach weil Geld oder die klassischen Währungen als Schmiermittel der Wirtschaft sozusagen möglichst mit wenig Inflation belastet, dann diese Wirtschaft, dieses freie Unternehmertum unterstützen. Und ein zentraler Bestandteil der österreichischen Schule ist eben dieser Aspekt der schöpferischen Zerstörung, also der Anpassung, der Transformation, laufenden Transformationen von Geschäftsprozessen, von Unternehmenspositionierung an neue gesellschaftliche Werte, neue Bedarfe, neue Nachfragesituationen.
Das heißt auch quasi Branchen, die sozusagen dem Tod geweiht sind, nicht zu retten, sondern quasi die zu cutten und neue vielleicht wieder aufzubauen.
Richtig, ganz wichtiger Punkt. Und das ist ja durchaus auch ein Streitpunkt, den wir in Deutschland zurzeit haben. Und da habe ich aus volkswirtschaftlicher Sicht natürlich ganz klar den Blick, lieber Geld in Innovation zu stecken, in Startups beispielsweise, in neue zukunftsträchtige Geschäftsmodelle, als dass man mit vielen Subventionen alte, nicht mehr zukunftsträchtige Geschäftsmodelle zementiert und diese Transformation und diesen notwendigen Wandel verhindert.
Aber das sieht man in Deutschland ja auch ein bisschen im DAX, wenn man mal schaut. Also viele Unternehmen sind ja schon 100 Jahre alt oder vielleicht noch älter.
Ja.
Und in den USA kommt das Wachstum von Unternehmen, die vielleicht 30 Jahre alt sind. Ja.
Also das stimmt. In den USA gibt es auch die alten Unternehmen, die sind dann nicht in der Nasdaq, sondern eher im Dow Jones vorhanden. Völlig andere Geschäftsmodelle. Und wenn ein Unternehmen so alt ist, 100 Jahre und mehr, dann hat es bewiesen, dass es diese Transformationsfähigkeit hat. Und das ist in meinen Augen auch ein schönes Beispiel dafür, dass man gerade in diesen Zeiten, wo wir eben ja sehr viele grundlegende Dinge haben, die sich verändern, Globalisierung, Klimawandel, Verteidigungssituation, Energiewende und, lieber auf unternehmerische Freiheit, unternehmerische Innovationskraft setzen kann, als dass man glaubt, durch staatliche Lenkung könnte man hier die richtigen Weichen stellen. Ich glaube, das ist tatsächlich ein Grundsatz, wo sich dann auch SPD und Grünen beispielsweise von der CDU beispielsweise oder auch von der FDP unterscheiden, wo dieses Thema unternehmerische Freiheit einen höheren Stellenwert hat.
Wenn man mal im Bundestag schaut, ist sicher die FDP vielleicht die Partei, die der österreichischen Schule vielleicht am nächsten noch steht. Und noch zu Ampelzeiten gab es hier auch den Vorschlag für ein Altersvorsorgedepot, also seitens der FDP. Ich glaube, da war Florian Tonka federführend. Können Sie mal kurz erklären, um was es da gegangen ist?
Ja, Altersvorsorgedepot bedeutet letzten Endes eine staatliche Unterstützung der auf des Aufbauens einer privaten Altersvorsorge über den Kapitalmarkt. Also wenn Menschen in Deutschland sich ein Depot zulegen, selber in Aktien oder über Fonds beispielsweise am Kapitalmarkt investieren, dann soll das von staatlicher Seite gestützt werden und so eben eine zusätzliche oder einen zusätzlichen Baustein der Altersvorsorge aufbauen helfen. Mhm. In meinen Augen nachvollziehbarer, richtiger Ansatz. Wir haben da schon drüber gesprochen. Wir brauchen ein ganzes Stück weit mehr Kapitaldeckung. Das Umlagesystem wird mit dieser demografischen Entwicklung, wie wir sie gesehen haben oder wie sie absehbar ist, nicht mehr funktionieren.
Mhm. Durch das Ampel aus und jetzt auch die Wahrscheinlichkeit, dass die FDP in den Bundestag einzieht, ist jetzt auch nicht unbedingt die höchste. Oder selbst wenn sie schaffen, ob die Regierungsbeteiligung greifbar ist, weiß man nicht. Von daher ist dann dieses Altersvorsorge-Depot überhaupt noch realistisch?
Ich schätze, es wird nicht so heißen. Ich halte es aber für durchaus wahrscheinlich. Und wie gesagt, Ansätze dafür gibt es auch in den Wahlprogrammen anderer Parteien, dass wir etwas Ähnliches bekommen. Ich glaube, da ist tatsächlich eine Denkrichtung angestoßen worden, die man nicht einfach so wieder einkassieren kann und sagen kann, wir verzichten darauf. Das wäre auch fahrlässig. Wir brauchen, wie gesagt, diesen Wandel auch in der Rentenversicherung. Ja. Und von daher ist mein Blick eigentlich darauf, ich kann mir gut vorstellen, dass wir also eine staatliche Incentivierung privater, kapitalgedeckter Altersvorsorge über Depot und über den Kauf von Fonds oder direkt Aktien oder Anleihen, dass wir so eine Incentivierung bekommen, nur mit einem anderen Namen.
Mhm. Bei der neuen Bundesregierung wird ja sicher die CDU-CSU federführend sein. Mhm. Und da Bundeskanzler Merz, könnte man ja wahrscheinlich denken, mit seiner BlackRock-Vergangenheit, vielleicht hat er eine gewisse Affinität auch zum Kapitalmarkt. Der letzte Vorschlag meines Wissens war ja dahingehend sozusagen ein Kinderdepot einzuführen, das staatlich gefördert ist. Mhm. Was hat es denn damit auf sich?
Ja, das ist die sogenannte Frühstartrente und der Hintergrund ist der, dass man staatlich incentiviert über Zuschüsse, über monatliche Zuschüsse, Kindern zwischen 6 und 18 Jahren es erleichtern möchte, ein Depot zu eröffnen und da eben Geld reinzusparen, über Fonds beispielsweise. Mhm. Und also vom Grundsatz her ist das natürlich genau das richtige Ansinnen, nämlich mit dem Thema private Altersvorsorge über den Kapitalmarkt so früh wie möglich anzufangen. Ich persönlich beschreibe das eigentlich immer so, dass also wenn heute ein Kind neu geboren wird, man eigentlich als Eltern sofort erstmal zur Bank gehen müsste, ein Depot eröffnen und Omi und Opi und Onkeln und Tanten sagen kann, wenn also Geld fließt, dann bitte nicht in Bar oder wie früher aufs Sparbuch oder ins Sparschwein, sondern gerne ins Depot, um dann eben im Grunde genommen ab dem ersten Lebenstag des Kindes mit einem Fondssparplan beispielsweise anzufangen, weil wir ja alle wissen, diesen ganz, ganz langen Anlagehorizont, sag ich mal, ist das A und O bei der langfristigen Kapitalanlage, beim Kapitalaufbau. Und wenn ich einen Anlagehorizont habe von 30, 40, 50, 60 Jahren, dann kann ich getrost ausschließlich in Aktienfonds investieren. Und man kann mit Fug und Recht behaupten, es wird natürlich größere Rücksetzer geben. Aber über diesen Anlagehorizont kann nichts Schlimmes passieren. Im Gegenteil, man tut dem Kind wirklich einen großen Gefallen, weil man früh anfängt, diese Säule der Altersvorsorge gut aufzubauen.
Es gibt ja auch so Zahlen, dass, glaube ich, nach 10 Jahren im globalen Aktienmarkt sozusagen Verluste fast unmöglich sind. Also zumindest in der Rückschau, klar, man kann es nicht für die Ewigkeit sagen, aber
genau,
in der Rückschau war es bisher so.
Wenn man sich Schwankungen anguckt, dann wissen wir, innerhalb eines Jahres kann das durchaus mal 40, 50 oder auch mehr Prozent sein. Ja. Aber das ist so ein Trichter, der dann eben mit längerem Anlagehorizont zusammenläuft. Und das ist eine Grundfeste, würde ich sagen, an den Kapitalmärkten. Darauf kann man wirklich setzen. Wir haben in Deutschland nicht das hohe Wachstum, aber wir sehen es in Amerika. Innovation wird es immer geben. Wir haben enormen Veränderungsdruck und das birgt gewisse Risiken für einzelne Unternehmen, aber auch Chancen für andere. Und wir sprechen ja hier nicht darüber, einzelne Aktien zu picken, sondern wirklich über Fonds breit in den Markt zu investieren.
Der Zinseffekt ist ja auch enorm. Also ich glaube, das gab es mal vom Einstein-Zitat, dass es sozusagen das 8. Weltwunder ist. Also das ist wirklich Wahnsinn. Und wir haben auch einen ETF-Sparplanrechner, wenn man mal über 40 Jahre schaut, das sind wirklich Summen. Also, die kann man sich kaum vorstellen eigentlich.
Absolut, es ist fahrlässig, das nicht zu machen, muss man sagen. Und, wo es sicherlich hapert, ist einfach, da sind wir bei dem Thema Finanzbildung. Viele Menschen in Deutschland haben zu wenig Ahnung, in Anführungsstrichen, von den Finanzmärkten und vor allen Dingen vom Thema Risiko. Ja. Die schätzen das Thema Risiko falsch ein. Sie denken bei der Aktienanlage an Wirecard beispielsweise und sagen, ich möchte aber nicht mein ganzes Geld verlieren. Ja. Richtig. Aber es geht ja nicht darum. Es geht darum, breit gestreut in den Markt zu investieren. Und der DAX ist in der Vergangenheit nicht auf Null gelandet. Und das wird er auch zukünftig nicht machen. Ja. Oder andere breit gestreute Indizes. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass einfach Know-how auch da ist. Und man Risiko einschätzen kann. Risiko heißt ja bei so einer Kapitalanlage Schwankungen nach unten, ja, dann kann ich aber einen Cost-Average-Effekt gut nutzen, kann ich nämlich günstiger einkaufen oder mehr einkaufen für meine 50 oder 100 Euro pro Monat. Und am Ende ermöglicht das aber diesen positiven Zinseszinseffekt und überhaupt diese hohen PA-Renditen, also jährlichen Renditen, die wir dann sehen.
Also der Unionsvorschlag ist natürlich gut für Kinder, um Vermögen aufzubauen, aber auch um Finanzbildung sozusagen sich anzueignen, weil man ist wahrscheinlich auch viel mehr im Thema drin, wenn man jetzt schon mit 18 das Depot übernimmt, dann man ist quasi schon Aktionär. Ist natürlich leichter, das vorzuführen, als wenn man von den Eltern vielleicht sowas nicht bekommen hat.
Genau.
Die Frage ist nur, gehen Erwachsene leer aus? Ist das jetzt nur eine Förderung für Kinder?
Also das ist jetzt tatsächlich speziell im Wahlprogramm der CDU sehr, sehr stark fokussiert auf die Kinder. Es gibt bezogen auf die Erwachsenen andere Aspekte, die in meinen Augen eine große Rolle spielen auch. Insbesondere das Thema der sogenannten Aktivrente. Da geht es darum, dass also Erwachsenen Rentenanwärtern oder Menschen, die eben kurz vor der Rente stehen oder in die Rente eintreten, ermöglicht wird, bis zu einem gewissen Betrag Geld dazu zu verdienen, so dass es steuerfrei ist. Und das hat natürlich unter volkswirtschaftlichen Gesichtspunkten einige positive Implikationen. Erstens, Menschen haben die Möglichkeit, was dazu zu verdienen, also sichern ihre eigene Altersvorsorge auch im höheren Alter noch stärker ab. Und zweitens wird diesem wirklich ausgeprägten und zukünftig noch stärker werdenden Arbeits- und Fachkräftemangel begegnet. Das ist in meinen Augen ein positiver Ansatz, wo man sagen kann, auch Erwachsene profitieren.
Wenn wir uns jetzt die beiden Konzepte anschauen, Union, FDP, wenn Sie die Wahl hätten, würden Sie lieber das Konzept der FDP umsetzen wollen oder der Union?
Ja, ich glaube, wenn man sich jetzt tatsächlich eins zu eins zwischen diesen beiden Konzepten entscheiden müsste, dann würde ich das der Union wählen. Weil dieses Thema der Aktivrente ein ganz wichtiger Punkt ist, den ich so nicht adressiert sehe in anderen Wahlprogrammen. Und B, weil ich, das klang eben schon an, ein ganz, ganz großer Freund davon bin, wirklich Kinder, wenn sie noch gar nicht an sowas denken, noch lange nicht an sowas denken, an den Kapitalmarkt heranzuführen, ohne dass sie es merken im Prinzip. Also sprich mit dem ersten Lebenstag dieses Depot-Investment zu ermöglichen.
Wachsen einfach so rein quasi, werden Aktionäre und werden es sicher dann vielleicht bis zur Rente fortführen. Wenn wir nochmal ein bisschen volkswirtschaftlicher werden mit der neuen, vermutlich mal unionsgeführten Regierung, würde Deutschland vielleicht wieder auf den Wachstumspfad zurückfinden können?
Ja, das ist ein Bild, was ich durchaus vor Augen habe. Und ich skizziere das immer so, wir werden am 23. Februar wählen. Wir werden dann eine neue Bundesregierung haben. Die Hoffnung ist, dass wir relativ schnell eine neue Konstellation haben und dass die dann auch handlungsfähig ist. Und meine Erwartung wäre, oder nicht wäre, sie ist an die neue Bundesregierung, dass sie ganz andere Prioritäten setzt und Dinge anders anpackt, als es in den vergangenen Jahren der Fall war. Und für mich ist eigentlich einer der entscheidenden Punkte die Ertüchtigung des Standorts. Also zu verhindern, dass die Standortqualität im internationalen Vergleich weiter erodiert, was wir seit einigen Jahren sehen, dieses Thema ganz oben auf die Agenda zu schreiben. Und in meinen Augen hat das positive Folgewirkungen, weil man dadurch tatsächlich die Voraussetzung dafür schafft, das Wachstum, was sich eigentlich in den letzten Jahren so flach auf die Nulllinie gelegt hat, also wir haben hier kein Wachstum mehr, ganz im Unterschied zu anderen europäischen Volkswirtschaften, zu den USA beispielsweise, die Niveaus von vor der Corona-Krise schon lange hinter sich gelassen haben. Deutschland hat diese Niveaus gerade mal erreicht. Also das wäre eine Voraussetzung, wirklich Strukturreformen, den Standort attraktiver machen, um eine andere positivere Wachstumsdynamik wieder zu erreichen. Und dann, wenn diese Strukturreformen angegangen werden, dann kann man ganz positiv sein, dass hier wirklich mehr Wachstum stattfindet. Und was dann aus Anlegersicht ein spannender Aspekt ist in meinen Augen, dann kann man auch davon ausgehen, dass eine Situation, die wir in den letzten 3 Jahren hatten, die sehr außergewöhnlich ist, nämlich dass der DAX zwar auf All-Time-High ist, getrieben aber auch von sehr wenigen Aktien, die außerordentlich gut gelaufen sind und hohes Gewicht haben, aber der breite Markt nicht mitgelaufen ist. Mhm. Wenn wir uns auf den MDAX fokussieren, die kleineren, mittleren Unternehmen, die laufen seit 3 Jahren seitwärts eigentlich. Mhm. Und das sind die Unternehmen, die stärker natürlich auch von diesen Standortnachteilen betroffen sind, von der schwachen Konjunktur. Mhm. Wenn es Strukturreformen gibt, dann könnte es hier durchaus eine Aufholbewegung geben.
Ich glaube, die DAX-Unternehmen setzen sozusagen, glaube ich, 80% des Umsatzes im Ausland um. Von daher ist quasi der deutsche Markt so gesehen gar nicht so relevant wahrscheinlich.
Genau, so ist das. Also Umsätze und Gewinne werden zum Großteil im Ausland erwirtschaftet. Das ist ja auch gut so. Damit haben wir diese Abhängigkeit nicht. Aber man sieht es dann eben bei den Unternehmen, die einen stärkeren Deutschlandfokus haben, dass wirklich hier der Schuh deutlich drückt.
Aber beim Regierungswechsel, das ist dann wahrscheinlich unwahrscheinlich, dass so wie in den USA sozusagen mit der Trump-Wahl, dass dann die Aktien stark gestiegen sind, ist in Deutschland wahrscheinlich dann eher nicht drin, oder?
Ja, das kommt darauf an, wie die Regierungskonstellation aussieht, wie die Regierungsbildung läuft. Wenn sich natürlich abzeichnet, dass das Ganze sehr langwierig ist, sehr zäh wird, dass man vielleicht nicht kompromissfähig genug ist beispielsweise, dann wird es eher, naja, weiterhin belasten, ja, sagen wir so, vielleicht nicht zusätzlich belasten, aber weiterhin belastender Punkt sein. Also die fehlende Planbarkeit aus Unternehmenssicht ist ein riesengroßer Problemfaktor. Und man braucht hier tatsächlich schon eine gewisse andere Dynamik. Und was in meinen Augen ein ganz wichtiger Punkt ist, die Parteien, die potenziell an der Regierung beteiligt sind, die sollten in meinen Augen tunlichst auf rote Linien verzichten. Das können wir zurzeit nicht gebrauchen. Und rote Linien, da meine ich genauso die Bereiche Energiewende, wie das Thema Soziales oder Rente, wie die Schuldenbremse. Wir brauchen hier einfach einen pragmatischen Ansatz. Wir brauchen die Möglichkeit, Kompromisse zu gehen, um insgesamt dann eben Deutschland voranzubringen.
Mhm. Gehen wir mal davon aus, dass die Aktien vielleicht ein bisschen steigen, global gesehen. Spätestens dann ist auch das Thema Steuern ja relevant. Wie stehen Sie denn zum Steuerprogramm der Union?
Ambivalent. Also erstmal ist einiges an Steuersenkungsplänen dabei. Die Einkommensteuer soll gesenkt werden. Die Beitragsbemessungsgrundlage soll gesenkt werden. Der Soli soll abgeschafft werden. Es gibt da einige Punkte, wo man einfach sagen muss, ja, das macht Sinn. Wir sprechen ja über zu hohe Steuerbelastungen in Deutschland. Und damit ist das der richtige Schritt in die richtige Richtung. Was man kritischerweise sagen muss, ist, das zieht sich aber wie ein roter Faden eigentlich durch alle Wahlprogramme. Offen ist das Thema Gegenfinanzierung. Und die CDU insbesondere steht ja weiterhin auf dem Standpunkt, dass sie also an der Schuldenbremse nicht rütteln will. Und ich glaube, das geht, wenn man auf der anderen Seite, auf der steuerlichen Seite, so große Entlastungspakete plant. Das geht nicht überein. Also man wird sich über die Gegenfinanzierung in der einen oder anderen Form Gedanken machen müssen. Und da könnte in meinen Augen, oder müsste man auch über das Thema Schuldenbremse diskutieren.
Und eine große Unbekannte sitzt in Amerika mit Donald Trump, ist jetzt im Amt offiziell. Wie müsste sich denn eine neue Regierung, egal welcher Couleur sie jetzt wäre, auf ihn einstellen, also wirtschaftspolitisch gesehen?
Ja. Auch das ist natürlich eine ganz spannende Frage. Wenn wir mal kurz schauen, was passiert in den USA eigentlich, da haben wir in weiten Kreisen ja sehr opportunistisches Verhalten. Große Vermögensverwalter oder der größte Vermögensverwalter der Welt, BlackRock beispielsweise, hat gesagt, die ESG-Themen, die rücken wir einfach so ein bisschen in den Hintergrund, die sind uns nicht mehr so wichtig. Meta beispielsweise hat gesagt, wir verzichten darauf, die Inhalte, die auf unseren Plattformen gepostet werden, kritisch zu hinterfragen. Also sehr opportunistisches Verhalten. Und wenn ich das jetzt mal auf Europa beziehe, auf die Staatenebene, dann glaube ich, sollte man nicht so sehr opportunistisch vorgehen. Ich glaube, man muss Donald Trump unbedingt ernst nehmen natürlich. Man darf das nicht belächeln, was drüben passiert. Das wäre ja auch fatal, weil das hätte potenziell, oder es kann ja potenziell wirklich deutlich negative Auswirkungen haben, wenn wir über einen Handelskonflikt sprechen, wenn wir über das Engagement der USA im Ukraine-Krieg beispielsweise sprechen. Also wir brauchen irgendeine Art einer guten Kooperation, einer Gesprächsbereitschaft und wir müssen auf Augenhöhe, glaube ich, dieser neuen Administration gegenübertreten. Und das heißt aber durchaus auch mit einer klaren Vorstellung dessen, was Europa oder was Deutschland möchte. Und wir dürfen eins auch nicht vergessen, Europa ist als wirklich größter zusammenhängender Binnenmarkt, ein enorm wichtiger Absatzmarkt auch für die US-Exportindustrie beispielsweise. Europa ist auch wichtig in der Positionierung gegenüber Autokratien, die weltweit stärker zunehmen.
Aber das Thema Export stört ja gerade Trump auch an Europa oder vor allem an Deutschland.
Ja, genau, weil das Handelsbilanzdefizit aus US-Sicht aus US-Sicht natürlich massiv negativ ist. Aber trotzdem, es werden ja US-Güter auch eben nach Deutschland exportiert und nach Europa. Und insofern hat Trump in meinen Augen am Ende doch auch ein hohes Interesse daran, zu kooperieren und zusammenzuarbeiten. Und das wäre meine Empfehlung, also relativ schnell ins Gespräch zu gehen, auf Augenhöhe ins Gespräch zu gehen, durchaus selbstbewusst, aber eben sehr ernst nehmend ihm gegenüber.
Super, Mumm. Vielen Dank, das war's. Und ich bedanke mich fürs Gespräch.
Sehr gerne, vielen Dank.
Ja, das war's auch schon wieder. Unser Expertentalk heute mit Carsten Mumm. Es ging um die Bundestagswahl und die Wirtschaftsprogramme der Parteien. Und am Ende noch ein Wahltipp von mir, ETFs.